Ja, liebe Zoom-Gemeinde in Oberramstadt, ich freue mich, dass ich jetzt wenigstens auf diesem Weg bei euch sein kann. Und ich freue mich auch sehr, eben gehört zu haben, dass es nächsten Sonntag nun doch einen Festgottesdienst gibt, eine Taufe unter freiem Himmel vor dem neuen Gemeindezentrum. Das ist doch auch schon mal was. Aber es stimmt ja, es ist schade, heute keine große Einweihungsfeier. Es ist einfach anders gekommen. Und ich glaube, bei allen Gemeinden, die bauen, kommt ziemlich viel immer ziemlich anders als geplant. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung in München oder in Oldenburg oder auch jetzt mit unserem Projekt in Elztal. Da kommt immer wirklich viel anders und es gibt manchmal auch ziemlich viel Durcheinander und Stress. Obwohl es gibt eine sehr bekannte Gemeinde, ich glaube, die toppt wirklich alles, was wir uns an Stress und Durcheinander vorstellen können. Und das auch ohne Bau und ohne Corona. Das kam ja auch noch dazu, dieses kleine Virus. Ich denke an die Gemeinde in Korinth. Stellt euch vor, nach dem Gottesdienst verabschieden sich einige ins Hafenviertel und gehen da direkt ins Bordell. Andere verklagen sich vor Gericht. Beim gemeinsamen Essen sind einige schon betrunken und haben fast alles aufgegessen, wenn die Tagelöhner im Hafen sich gerade erst auf den Weg machen. Aber so einen kleinen Schluck fürs Mahl des Herrn haben wir euch noch übrig gelassen. Stellt euch das mal vor. Steht da, war alles so. Und es gibt jede Menge Streit über das, was geistlich zählt. Die einen glauben, dass sie so den Tiger im Tank haben, geistlich gesehen, und dass die anderen mal gerade so auf ihrem geistlichen Existenzminimum dahin vegetieren, vielleicht mal so gerade aus Gnade gerettet. Die Gottesdienste? Chaotisch, sagen die einen. Und die anderen sagen, nein, wir geben hier den Geistesgaben Raum. Und übrigens, unsere Geistesgaben sind die wertvollsten. Und überhaupt in dieser Gemeinde Korinth, da streiten sich irgendwie alle. Alle legen sich irgendwie da in den Haaren. Und für jede einzelne Meinung gibt es dann auch noch Kronzeugen, gibt es noch ganz besonders wichtige Leiter, die dann auch gerne so angeführt werden. Es gibt rivalisierende Fanclubs. Da gibt es den Apollos-Fanclub und den Paulus-Fanclub und den Petrus-Fanclub. Und ach ja, es gibt auch noch einen Christus-Fanclub. Was das wohl für einer ist. Also ich muss sagen, für so eine Gemeinde würde ich mich ja schön bedanken. Und übrigens tut Paulus genau das. Ganz am Anfang des ersten Korintherbriefs redet er die Gemeinde an als die Heiligen, als die, ja, für die man Gott danken kann. Und das finde ich, ja, ist eine eigene Predigt für sich, wie man auch in solchen Situationen, wo alles drunter und drüber geht, wo viel Stress ist, für die eigene Gemeinde danken kann. Aber dann, klar, dafür ist der erste Korintherbrief bekannt, dann sieht man, wie Paulus wirklich alle Hände voll zu tun hat, die Streithähne irgendwie auseinander zu bekommen und die Möbel wieder gerade zu rücken. In dem Predigttext, der nach der Perikopenordnung für heute Morgen vorgeschlagen ist, ja, da sind wir sofort mittendrin. Gerade hat Paulus betont, dass Apollos, Petrus und er ganz unterschiedliche Aufträge hatten. Er hat gepflanzt, Apollos hat begossen, aber es war Gott, der wachsen ließ. Und dass etwas wächst, das kann nur Gott machen. Das kann kein Mensch. Und deswegen, sagt Paulus indirekt, deswegen sind auch eure Fanclubs wirklich völlig überflüssig und völlig daneben. Ja, und dann geht es gleich weiter in dem Text, der für heute Morgen dran ist, 1. Korinther 3, ab Vers 9. Ich lese aus der Einheitsübersetzung. Paulus schreibt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Denn der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält das stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Soweit der Text. Merkt ihr, Paulus wird ganz schnell grundsätzlich und bleibt nicht in diesem Klein-Klein der Streitereien. Ständig zeigt er auf Gott, ständig zeigt er auf Christus, gleich 10-mal in diesen wenigen Versen, ohne dabei über den Streit und ohne über die Probleme hinwegzujubeln. Ich möchte gerne aus diesem Text, der wirklich ganz schön dicht ist, finde ich, 4 Impulse herausgreifen und die möchte ich mit euch teilen. Als erstes fällt mir auf, dass Paulus ganz viel Wert auf die Feststellung legt, Gott ist am Werk, das betont er, und ihr seid seine Mitwirkenden. Das schreibt er auch. Ihr seid oder wir sind Gottes Mitarbeiter. Und das griechische Wort, was da steht, synergoin, das bedeutet eigentlich, ja, Mitwirkende. Das deutsche Wort, oder ist ja kein deutsches Wort, aber das eingedeutschte Wort, Synergie, zusammenwirken, das kommt darin vor und klingt darin an. Konkret bedeutet das, du und du und du und ich auch, dass wir Mitwirkende Gottes sind. Vielleicht haben wir uns schon viel zu sehr daran gewöhnt, aber ich finde das unglaublich. Da steht wirklich, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir Mitwirkende Gottes sind. Gott ist am Werk, betont Paulus. Er lässt es wachsen. Das kann nur er. Und Paulus betont damit, dass er sagt, wir sind Mitwirkende, dass er das, was Gott tun will, nicht ohne uns tun will. Und das finde ich schon wirklich ein starkes Stück. Gott will das, was nur er tun kann, nicht ohne uns tun in dieser Welt. Ich finde, mehr Wertschätzung geht gar nicht. Und diese Wertschätzung, die gilt nicht nur den großen Namen. Sie gilt denen in der Küche ebenso wie dem Leitungsteam. Sie gilt den Beterinnen und Betern sowie allen anderen, die sich engagieren. So bei Kinofilmen steht das ja immer so am Ende im Abspann. Mitwirkende waren. Das sind alles die Leute, die ja zwar dabei waren, die nicht vor der Kamera waren in der Regel, aber ohne die es nicht geklappt hätte, die wichtig waren. Und am Ende der Zeit, wenn Gott sein Reich einmal endgültig aufrichten wird, dann stelle ich mir ein nicht endendes Fest vor, ein nicht endendes Fest Gottes mit all den Mitwirkenden aller Zeiten und aller Länder. Liebe Gemeinde, Gott ist am Werk und wir sind seine Mitwirkenden, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am liebsten würde ich jetzt so kleine Namensschilder hier haben und wenn ich bei euch wäre, würde ich sie verteilen und würde sie euch geben. Sabine, Mitarbeiterin Gottes. Olaf, Mitarbeiter Gottes, würde da draufstehen. Weil ich glaube, das können wir uns gar nicht oft genug sagen und klar machen, dass das das ist, womit Gott uns wertschätzt, dass das etwas ist, was unser Leben bestimmen darf. Der Begriff, der hier verwendet wird, taucht nur noch ein einziges Mal auf im Neuen Testament übrigens, im 2. Korintherbrief. Und da schreibt Paulus, wir sind Gehilfen eurer Freude. Oder eben Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eurer Freude, Mitwirkende eurer Freude. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich merke, so einer möchte ich gerne sein. So ein Gehilfe, ein Mitwirkender, ein Mitarbeiter an der Freude der anderen. Das kann, wenn es gut geht, richtig so die Bestimmung des eigenen Lebens werden. Ja, und das kann auch die Botschaft des eigenen Lebens werden. Ein Mitwirkender, eine Mitwirkende an der Freude. Ein zweiter Impuls, der lautet nach Paulus, ihr könnt und ihr müsst auch nichts Grundlegendes schaffen. Nichts Grundlegendes. Nach dem Bild mit dem Ackerfeld schwenkt Paulus um auf ein anderes Bild von der Gemeinde als Bau und dann schreibt er in Vers 10, der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Er sagt den Korinthern klipp und klar, nun hört doch auf zu streiten und hört doch auf zu prahlen und hört doch auf, es besser zu wissen und euch zu vergleichen. Egal, wer alles am Bau der Gemeinde beteiligt ist und wen ihr besonders toll findet, achtet vor allem auf eure eigene Verantwortung. Ihr seid doch auch Mitwirkende und ihr tragt dafür Verantwortung, was ihr beitragt zu diesem Bau der Gemeinde. Und um das alles ja nicht misszuverstehen, schiebt er sofort hinterher, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Bei aller Gründungsarbeit, bei allem Bauen und allem Mitarbeiten in der Gemeinde, mit Jesus Christus ist das Fundament, ist alles Grundlegende schon da. und christliche Grundlagenforschung ist einfach. Wenn irgendjemand oder irgendetwas wichtiger wird als Jesus Christus, dann wird das Fundament nicht tragen. Dann wird alles falsch. Dann lauft. Was halten wir nicht alles für grundlegend? Ich finde das so putzig in unserer Sprache. Wir sprechen von grundlegenden Meinungsverschiedenheiten. Als ob Meinungsverschiedenheiten Grund legen könnten. Wir sprechen von grundlegenden Problemen oder von einer grundlegenden Krise. Aber Probleme und Krisen, die legen keinen Grund. Der ist gelegt. Gott sei Dank. Und das gilt für uns hier in Elstal und das gilt auch bei euch in Oberramstadt. Wenn Jesus Christus das Fundament ist, dann ist nichts und niemand sonst wirklich grundlegend. Und daran erinnert Paulus. Und ich glaube, diese Erinnerung, die tut auch uns ganz gut. Mir jedenfalls. Das Fundament muss ja letztlich alles tragen, nicht wir. Bei allen Unterschieden, bei allem Stress, bei allem Durcheinander, bei allem Streit gilt immer, der oder die andere gehört auch zu Christus. Das ist vielleicht das Einzige, was uns miteinander verbindet, weil wir uns sonst gar nicht so nahe wären. Aber das trägt, weil er trägt und weil er uns oft genug auch erträgt. Ein weiterer wichtiger Gedanke, wir müssen und wir können auch nichts Grundlegendes schaffen. Daran anschließend, wir sind verantwortlich, aber Gott wird's richten. Verantwortung, Paulus nimmt die Verantwortung sehr ernst. Und was dazu sagt, klingt plötzlich auch sehr ernst. Gott wird's richten, sagt er. Paulus spricht völlig unvermittelt von einer Feuerprobe. Und ich kann mir vorstellen, dass eben beim Vorlesen, dass da auch einige von euch etwas zusammengezuckt sind. Einmal muss alles durch die Feuerprobe, sagt er. Und mit dem Bild der Feuerprobe greift Paulus eine traditionelle Vorstellung vom Gericht auf. Ohne Feuer scheint es nicht zu gehen. Und er macht mit allem Ernst deutlich, wir alle müssen einmal vor Gott verantworten, was wir gebaut haben. Wenn etwas die Feuerprobe besteht, wie Gold oder Silber oder Stein, dann gibt es Lohn. Der wird auffälligerweise aber gar nicht beschrieben wie in vergleichbaren zeitgenössischen Texten. Das lässt Paulus offen, wie der Lohn aussieht. Wenn etwas die Feuerprobe nicht besteht, schreibt er, dann ist der Lohn dahin, dann erlebt man den Verlust und muss den Verlust tragen. Aber dann kommt's. Nur das Werk von jedem und von jeder von uns muss in die Feuerprobe, nicht wir als Person. Die wird nämlich so oder so gerettet, schreibt Paulus. Zwar im ungünstigsten Fall wie durch Feuer hindurch, was auch immer das heißt, aber sie wird gerettet. Und auch damit sprengt Paulus alle zeitgenössischen Vorstellungen vom Gericht Gottes. Er bleibt bei seinem Evangelium von der Rettung allein aus Glauben und allein aus Gnade. Und der Satz, Gott wird's richten, der bekommt auf einmal einen ganz anderen Inhalt, einen ganz anderen Klang. Bei allem Ernst, dass unser Leben nicht ins Leere läuft und dass es nicht egal ist, wie wir leben, sagt Paulus damit ja auch, das Gute und das gelungene Werk, das, was wir aus Glaube getan haben, aus Liebe, aus Hoffnung, das bleibt. Das bleibt. Das wird in Ewigkeit Bestand haben. Und darüber dürfen wir uns auch mit Gott ewig freuen. Das ist nicht einfach weg. Und auf der anderen Seite der Trost, das missratene Werk, das, was nichts taugt, das verbrennt. Und das bedeutet doch, wieder ohne Bild gesprochen, das Nichtige wird durch Gott selbst ins Nichts zurückgeführt. Es kann uns nichts mehr anhaben, in Ewigkeit nicht. Es verbrennt, es ist dann weg. Unter dem Gerettetwerden, doch so wie durch Feuer hindurch, stelle ich mir persönlich etwas vor, ja, so eine Situation, wo mir dieses Nichtige in meinem Leben bewusst wird. Meine Schuld, Dinge, auf die ich überhaupt nicht stolz sein kann. Ich glaube überhaupt, dass ich auf vieles gar nicht so richtig stolz sein werde, wenn ich einmal vor Gott stehe und wenn Gott richtet. Aber dieser Text, der macht ja vor allem deutlich, das Feuer der göttlichen Liebe, das ist immer stärker als meine Schuld und mein Versagen und all das, was da sozusagen durch den Ofen geht. Gott wird's richten. Das Gute und Gelungene hat Bestand und das Nichtige wird ins Nicht zurückgeführt. Gestern bei der Vorbereitung kam mir noch ein ganz anderes Bild dafür. Ich dachte daran, wie das wohl wäre, so bei der Gepäckkontrolle am Flughafen, wenn alles durch diesen großen Röntgenkasten muss, auf diesem Fließband. Und alles, was mit soll, muss aufs Band. Das ganze Gepäck, alles. Alles wird durchleuchtet, es bleibt nichts verborgen. Und dann habe ich mir vorgestellt, auf der anderen Seite des Gerätes würde nur noch das rauskommen, was mit darf auf die Reise. Und alles andere ist einfach weg, nicht mehr da. Ich glaube, das, was Paulus sagt, das geht genau in diese Richtung. Und ich finde das enorm tröstlich und ich finde das auch ermutigend. Apropos Ermutigung, der Text endet auch ermutigend. Und wieder ganz unvermittelt kommt Paulus ja scheinbar auf ein ganz anderes Thema und er schreibt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ihr seid. Nicht schön, wenn ihr es wärt. Auch nicht, strengt euch mal an, damit ihr es seid. Nein, ihr seid. Auch ihr als Gemeinde Oberramstadt. Ihr seid der Tempel Gottes und der Geist wohnt in euch. Und alle Funktionen, die früher einmal der Tempel hatte, der Tempel von Jerusalem oder welcher auch immer, alle Funktionen gehen auf die Gemeinde über. Die Nähe und Anwesenheit Gottes in dieser Welt, die, ja, dafür steht kein Bauwerk mehr, sondern dafür steht ihr, dafür stehen wir als Mitwirkende Gottes. Ja, auch das kann man gefährden und kaputt machen. Und deswegen klappt Paulus noch eine ernste Mahnung hinterher, dass Gott im Blick auf die Gemeinde Eigenbedarf anmeldet und dass er da keinen Hausfriedensbruch durch Spaltung dulden wird. Aber der Text endet dann wieder mit dem Satz: Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Eigentlich könnte da noch stehen: Nun lebt auch, was ihr seid. Aber ich verstehe ja Paulus auch so, dass er genau das betonen will. Nun lebt auch, was ihr seid. Ihr seid Gottes Tempel, nun lebt auch so. Gestern habe ich die Drohnenaufnahmen von eurem neuen Gemeindezentrum gesehen und ich finde es toll, was da entstanden ist. Ich war da mit Almut schon mal vor langer Zeit, da stand da noch nichts. Und jetzt habt ihr da schon mal ein Gemeindehaus stehen. Und was mich vor allen Dingen auch begeistert hat, ist, was man so am Horizont sah, so das Drumherum, die vielen Einfamilienhäuser. Und ihr seid da mit eurem neuen Gebäude wirklich mittendrin. Nein, einen Tempel habe ich nicht gesehen. Das war eher, ja, ein sehr praktisch gedachter, entschuldigt, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen beleidigend klingt, aber es war eher etwas, ja, so ein praktischer Zweckbau, was ich da gesehen habe. Ein Zweckbau im allerbesten Sinn des Wortes. Kein Prunk, einfach, praktisch, gut zu gebrauchen, so, dass Menschen da zusammenkommen, dass Menschen einander und Gott begegnen können. Ich vermute mal, dass auch im Innenraum wenig Gold und Verzierung zu finden sein wird. Aber das ist auch gar nicht nötig. Denn der eigentliche Tempel seid ihr. Paulus betont das zweimal: Ihr seid. Das bedeutet, da wo ihr seid, da haben Menschen einen Raum, Gott zu begegnen. In dem neuen Gebäude oder auch wenn ihr hingeht zu den Menschen in den vielen Häusern drumherum. Beides gehört zusammen. Da wo ihr seid, verkörpert ihr Jesus Christus. Denn ihr seid der Leib Christi, schreibt Paulus etwas später in dem Brief. Ich wünsche euch das von Herzen, dass dieses neue Gebäude mitten in dem Wohngebiet ein guter Ort, eine wirklich gute Adresse wird für euch und die Menschen eurer Umgebung. Stellt euch vor, die erzählen sich schon bald: Du, da bei den Christen, da bin ich gerne. Da muss ich mich nicht groß verstellen. Da muss ich mich nicht anders geben, als ich wirklich bin. Ich muss auch nicht verstecken, dass ich manchmal Angst habe und dass ich manchmal traurig bin. Die Leute da aus der Gemeinde, das sind ganz normale Menschen mit Fehlern und allem, was dazugehört. Aber weißt du, irgendwie leben die auf gutem Fuß mit Gott. Ich spüre da ganz viel Liebe bei denen und ja, die haben Hoffnung. Und wenn ich mit denen zusammen bin, dann fühle ich mich Gott ganz nahe, obwohl ich selbst mit dem Glauben echt so meine Probleme habe. Aber die lachen mich dafür nicht aus. Die Leute da, ich merke das, die haben irgendwie ein anderes Fundament im Leben. Und die sind irgendwie Teil einer ganz großen Sache, an der sie mitarbeiten dürfen. Ja, und ein gutes Leben und etwas, wo auch ich gebraucht werde, danach sehne ich mich ja auch. Stellt euch vor, so würden die Leute da bald reden. Vielleicht tun sie es ja auch schon. Gottes Tempel, liebe Gemeinde, Gottes Tempel ist heilig. Und der seid ihr. Amen.